Ja, wenn man solche so etwas miterlebt, wir haben ja schon einiges in Haiti miterlebt in den letzten 35 Jahren, die wir dort sind. Da waren die Regierungswechsel, ich glaube 14 an der Zahl haben wir mitgemacht, von denen nur drei friedlich verlaufen sind. Alle anderen hat es ziemlich viel Aufstand gegeben dazu. Da waren die Hurricanes, da waren Dürrezeiten, da waren viele Erlebnisse, aber nichts war im Vergleich zu dem, was wir am 12. oder nach dem 12. Januar erlebt haben. Wie geht man mit so etwas um? Luise hatte schon gesagt, wir haben, und das war das Erstaunliche und auch, es hat wirklich uns bewegt. Man hat nie Leute fluchen hören und sagen, warum hat Gott das zugelassen? Gut, die Fragen, warum er das zugelassen hat, die kommen. Aber darauf gibt es ja im letzten Maß keine Antwort. Ich habe dann in der Zeit, da kamen natürlich auch die Aussagen, zum Teil auch aus dem Ausland und auch von einigen Leuten, die das irgendwie so ausnutzen oder ausschlachten wollten und haben gesagt, ja, und dann haben sie alle Sorten von Erklärungen versucht. Das ist das vielleicht, weil in Haiti immer noch der Voodoo so stark ist oder ist es, weil die Gemeinde Gottes nicht so lebt, wie sie soll und so vieles andere mehr. Aber diese Fragen, der Einzige, der weiß, warum es geschehen ist, das ist Gott und der sagt es uns nicht. Aber Gott sagt uns ganz deutlich, wenn wir solche Dinge erleben, was wir tun sollen, wenn er uns in solche Situationen hineinstellt, was die Aufgabe derer ist, die Gott kennen und Gott nachfolgen. Das haben wir ja auch erleben dürfen, auch von dieser weltweiten Bereitschaft von allen Sorten von Leuten, von Organisationen, von Ländern, sich damit in Haiti einzusetzen. Das war schon eine bewegende Sache. Ich war damals gerade in der Vorbereitung für eine Unterrichtsserie in unserem Predigerseminar, in der Pastorenschulung und sollte den Hebräerbrief unterrichten und hab ganz besonders, da sind ja diese verschiedenen Warnungen immer im Hebräerbrief mit eingebaut, von denen, da ist der Text und dann kommt eine Warnung, sagt, achtet darauf, dass ihr das, was euch verkündet worden ist, nicht geringschätzt, dass ihr nicht am Ziel vorbeitreibt. Achtet darauf, dass ihr das Wort Gottes, welches kräftig ist und lebendig ist, wie ein zweischneidiges Schwert, dass es in euren Herzen das tut, was es tun soll. Glaubt an das Wort, vertraut dem Wort. Das waren die Aussagen. Und das letzte war eine Warnung, die im 12. Kapitel steht. Und die will ich lesen. Für die, die da kleine Notizen machen müssen. Die Predigt heißt, wenn Gott redet. Wenn Gott redet. Der Text ist in Hebräer. Kapitel 12, Abvers 25 bis 29. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, ein alttestamentliches Zitat aus dem Propheten Haggai, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Auf diese Worte nimmt auch Jesus dann Bezug, wenn er redet von seiner Wiederkunft. Da wird ja von Erdbeben als Ankündiger der Wiederkunft Jesu geredet und dann auch davon, dass einmal nicht nur Erde, sondern auch der Himmel erschüttert wird. Das lesen wir dann in der Offenbarung mehr im Detail. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Furcht und Scheu, wie es ihm gefällt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ihr könnt euch vorstellen, dass, wie ich diese Verse dann gelesen habe, dass das Wort, was da fünfmal erscheint, erschüttert. Ganz besonders eben uns in der Situation betroffen hat. Wenige Tage nach dem Erdbeben bekamen wir eine Mail zugeschickt von einer Frau, die wir sehr gut kennen, die auch eine Mitarbeiterin in unserem Gemeindeverband ist und die auch schon mal hier Deutschland besucht hat, sogar auch schon mal hier in dieser Gemeinde war. Die hat gesagt, die Mail war so überschrieben, sahen drei Dinge, die ich nicht vergessen will. Drei Dinge, über die das Erdbeben zu mir geredet hat. Und ich habe dann die Marie-Lucie gefragt und habe gesagt, Marie-Lucie, kann ich das verwenden? Ich finde das sehr gut, wie du das empfunden hast, erlebt hast. Die waren dem Tag vor dem Erdbeben, also am selben Tag des Erdbebens noch in Port-au-Prince gewesen. War nicht zur Zeit des Erdbebens da, aber vorher. Und da sagt sie, ja, das kannst du verwenden. Und diese drei Punkte, diese drei Lektionen, von der sie gesagt hat, die will ich nicht vergessen, die möchte ich dann hier auch weitergeben und ausbauen. Das erste ist, Gott ist souverän. Ein Wort, was wir heute vielleicht nicht mehr so sehr verwenden. Man spricht zwar manchmal noch, ja, das ist aber ein souveräner Staat oder das war eine souveräne Entscheidung, obwohl das alles nicht mehr so souverän ist, wie es eigentlich sein sollte. Wir sind ja von vielen abhängig, wenn wir Entscheidungen treffen und auch andere Länder sind. Sowas Souveränes gibt es eigentlich heute nicht mehr, wie es mal damals war, als noch Kaiser und Könige geherrscht haben. Le souverain de la France. Ludwig XVI. Zum Beispiel oder andere, wie Ludwig XIV. Und haben wir heute nicht mehr so. Aber was heißt das? Ganz simpel und einfach aufeinander gebracht. Wir haben einen souveränen Gott. Das heißt, Gott kann machen, was er will, wann er will, wie er will, wie lange er will, ohne jemanden zu fragen, ohne sich jemandem erklären zu müssen. Braucht niemandem um Entschuldigung fragen. Und kein Mensch kann ihn daran hindern. Das ist auf der einen Seite, wenn man nur das wüsste von Gott, dann wäre das schon eine schwere Sache. Aber wir wissen, dass dieser souveräne Gott eben auch der Gott der Liebe ist, der Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat und hat ihn für uns gegeben, der in Liebe und Geduld mit uns umgeht, der uns nicht vergilt nach dem, was uns zusteht. Das ist derselbe, aber auch der souveräne Gott. Und deswegen Fragen nach dem Warum, und die Fragen wurden gestellt, und die stellt sich, denke ich, jeder, die werden uns nicht beantwortet, wenigstens nicht auf dieser Seite der Ewigkeit. Das werden wir einmal erfahren, was da gewesen ist. Ich habe einen Haitianer dann gehört, der sprach am Radio und der hat gesagt, ja, wie ich mir so Gedanken gemacht habe, warum das geschieht, da fiel mir die Geschichte ein, als Jesus mit seinen Jüngern ging und dann traf er einen Blindgeborenen. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich aus dem Johannesevangelium. Und da sagten die Jünger gleich, Jesus, einen Moment mal, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Warum ist dieses Blindheit auf ihn gekommen? Und vielleicht wissen viele von uns die Antwort, die Jesus gegeben hat. Er sagt, weder er noch seine Eltern. Diese Blindheit ist über ihn gekommen, damit die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbart wird. Gut, wir wissen, Jesus hat dann den Blinden geheilt. Aber ich denke, dass, und da, das wurde so auch erwähnt, auch in diesem schrecklichen Geschehen mit wahrscheinlich um die 240, 50 Toten und die Unmengen von Verletzten und Amputierten, auch in dieser Gesundheit, auch in diesem Geschehen ist die Herrlichkeit Gottes offenbart worden und die Souveränität Gottes immer wieder erschienen. Warum ist der eine gerettet, warum nicht der andere? Warum diese Familie und nicht die andere? Wir haben da so ein Beispiel auch, einer der leitenden Pastoren, einer der größten Gemeinden in Port-au-Prince. Er war nicht zu Hause, seine Frau, Kinder, Mutter, Schwiegermutter und einige andere Mitarbeiter im Haus waren da. Und dann geschieht etwas, was eigentlich nicht geschehen soll. Der kleine Junge, der eigentlich schon längst aus dem Alter heraus ist, aus irgendeinem Grund macht er sich in die Hose. Und dann sagt, ja, denn Mutter, aber raus aus dem Haus, da draußen an die Waschstelle. Jetzt wird's, alle Mann sind dann rausgegangen aus dem Haus. Und in dem Moment, wo der Letzte raus war, kommt das Erdbeben, das Haus bricht zusammen. Und da war nichts. Ich habe das selber gesehen, war zweimal dort. Es war nur ein Haufen, vielleicht 1,5 bis 2 Meter hoch, alles kaputt. Er konnte nicht mal ein einziges seiner Bücher daraus retten. Natürlich alle Geräte, alles kaputt. Und wäre ein Mensch in dem Haus gewesen, er hätte nicht überlebt. Direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite ein Apartmenthaus, also ein Mietshaus mit über 50 Menschen, die alle dort in Sekunden gestorben sind. Was geschieht? Oder warum geschieht das? Wir wissen es nicht. Wir haben darauf keine Antworten. Im letzten Sinne. Aber immer wieder wurde diese Souveränität da. Unser Gemeindeverband hat auch eine kleine Universität, die sie vor Jahren begonnen haben. Am 12. Januar sollte am Nachmittag um 4 Uhr ein Treffen mit allen Studenten, mit allen Professoren sein. Und aus irgendeinem Grund wurde dieses Treffen einen Tag vorverlegt, auf den 11. anstatt auf den 12. Hätte es am 12. stattgefunden, wären wahrscheinlich um die 300 Studierende und Professoren ums Leben gekommen. So sind nur, auch schlimm genug, aber nur 30 ums Leben gekommen und ungefähr zwei Professoren. Das sind alles Dinge, und diese Geschichten könnte man weiterführen, tausendfach. Warum der eine, warum nicht der andere? Wir müssen das in Gottes Hand lassen, er weiß es. Gott hat geredet, und das wurde immer gesagt, hier hat Gott gehandelt, hier hat Gott geredet. Und alle, die sich dort befanden, wo das Erdbeben stattfand, wir haben es ja auch gemerkt, obwohl wir 200 Kilometer entfernt von der Hauptstadt waren. Es hat ganz schön gewackelt, aber es war nichts in dem Sinne kaputt gegangen dabei. Aber die Erde wurde erschüttert und alle, Gläubige, Ungläubige, jeder war betroffen. Und das ist der zweite Punkt. Wenn Gott redet, wenn Gott uns anspricht, dann gibt es kein Ansehen der Person. Dann gibt es nicht Menschen erster, zweiter und dritter Kategorie. Da sind vor ihm alle gleich. Da standen die Elite-Leute, die zur oberen Gesellschaftsschicht gehören, und die Straßenkinder alle in einer Linie, um etwas Wasser oder um etwas Essen zu bekommen, um Decken zu bekommen oder eine Plane, damit sie sich schützen konnten. Die Reichen, die Armen, die Gebildeten, die Analphabeten, ja, die Christen und die Voodoo-Anhänger, die Polizisten und die Kriminellen, die Geschäftsleute und die Straßenhändler, Kinder, Greise, Politiker, Diplomaten, UNO-Soldaten, Ausländer, Einheimische, alle waren betroffen. Es hat mich so daran erinnert, wenn Gott redet, und der Hebräerbrief beginnt ja mit diesen Worten, Gott hat vor Zeiten auf vielerlei Weise durch die Propheten geredet im Alten Testament. Und dann heißt es, und in diesen letzten Tagen hat er geredet in seinem Sohn Jesus Christus. Den hört. Auf den sollen wir hören. Wenn Gott redet, dann gibt es keine Bevorzugten oder Benachteiligten. Jeder ist egal ego, wie sie in Haiti sagen, gleich vor Gott. Das Angebot Gottes ist für jeden gleich. Ob Schüler oder ob Rentner, ob Mann oder Frau, es spielt keine Rolle. Das Angebot Gottes ist da, aber es nützt weder dem einen noch dem anderen, wenn er es nicht annimmt. Und dann am Ende, wenn Gott Gericht halten wird, und darauf gehen wir alle zu. Vielleicht meinen wir noch, es ist weit entfernt, aber es kann sehr, sehr schnell kommen. Dann sind auch alle Menschen gleich. Da gibt es kein Ansehen der Person. Gott ist souverän. Gott sieht nicht die Person an. Und das dritte war, sie sagte, was mir so deutlich war, und der Punkt war, sie sagte, vertraue nicht auf materielle Dinge. Hier in unserem Text heißt es ja, vertraue nicht auf die Dinge, die erschüttert werden können. Sie sagte, sie war an dem Morgen bei ihrer Mutter noch und ihre Eltern sind recht wohlhabend, kann man sagen. Der Vater hat sich von einem kleinen Händler auf dem Land hochgearbeitet und hat sein eigenes Geschäftshaus gegründet in Port-au-Prince. Er hat seinen Kindern sehr gute Ausbildung ermöglicht und so weiter. Hatten ein schönes Haus, ein neues Auto. Sie waren wirklich für ihren Lebensabend, an die 80 waren sie wohl, gut situiert. Und die Mutter war noch so besorgt. Sie sagte, an dem Morgen, wie ich bei meiner Mutter war, da hat sie gesagt, sind dann die Schränke auch richtig aufgehoben? Sind die Gardinen in Ordnung? Ist das Haus dann auch richtig geputzt? Und sie waren so richtig, man könnte fast meinen, sie hätten deutschen Hintergrund, nicht? Also das findet man nicht unbedingt bei allen Leuten. Aber sie war so richtig besorgt, dass alles richtig in Ordnung war. Dann sagte sie, morgens ein schönes Haus, wunderbar möbliert, abends kein Haus, keine Möbel, kein Auto, kein Platz, wo man hingehen könnte, keine Bank, wo man hingehen könnte, sich Geld, kein Geschäft, wo man hin könnte zum Einkaufen. Die Mutter musste sich, sie war leicht verletzt, war nicht schwer verletzt, aber leicht verletzt, aber sie musste zu Verwandten gehen, die eben bei denen die Häuser nicht eingeschaltet haben, um sich ein Kleid zu leihen, was sie anziehen konnte. Das sind Lektionen, sage ich, will die nie vergessen. Wir können auf diese Dinge vertrauen und können diese Dinge auch an diesen Dingen freuen, aber, sagt, das ist das, was der Text hier sagt, dass das, was erschüttert werden kann. Ich habe dann mal geschaut, ist ja fünfmal das Wort erschüttert hier, kommt vor, wo das noch im Neuen Testament gebraucht wird. Und das ist interessant. Jesus gebraucht es am Ende seiner Bergpredigt aus dem Matthäus oder der Feldrede bei Lukas, braucht es am Ende und sagt er, wer diese meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich einem Mann, der, was hat er gemacht? Er hat tief gegraben, er hat sein Haus auf Fels gegründet und als die Stürme kamen, als die Wasserfluten kamen, da schlugen sie an das Haus, aber es wurde nicht erschüttert. Oder andere Übersetzung heißt, aber es wankte nicht, es stand. Und wir wissen, bei dem, der sein Haus in Sand gesetzt hat, der hat da eben das erlebt, das Haus stürzte zusammen. Beide hatten ein Haus, nur worauf war das Haus gegründet? Das ist die Frage. Später an anderen Stellen heißt es, dass wir uns auch nicht erschüttern lassen und erschrecken lassen und erschüttern lassen durch falsche Lehre, durch Leute, die uns durcheinander bringen wollen, sondern dass wir da auch einen klaren Stand haben. Dann die andere Erschütterung, wo das Wort gebraucht wird, ist ein Zitat von David aus den Psalmen. Wir finden es in der Apostelgeschichte 2. Da heißt es, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke oder dass ich nicht erschüttert werde. Darum freut sich mein Herz. Das ist das, was wir immer wieder erlebt haben, auch bei unseren haitianischen Geschwistern, dass wir gesehen haben, dass sie etwas hatten, was sie Der Mann war tot. Die Kinder waren tot. Wir haben da eine gute Bekannte, die hat ihre einzige Tochter, hat ihr Leben, solange sie also herangewachsen ist, Tochter eine Schule, gute Schulausbildung vermittelt. Sie war in Port-au-Prince, um weiter zu studieren. Und dann bekommt sie die Nachricht, die Tochter ist tot. Das, worauf sie ihre Hoffnung gesetzt hat, auch für ihr Alter, weg. Ein 70-jähriges Ehepaar haben wir kennengelernt in einem der Lager. Und haben ein Häuschen gebaut in Port-au-Prince, haben dann etwas daran vermietet. Das war so ihre Alterssicherheit. Jetzt sitzen sie in einem Zelt auf geborgten Decken und haben nichts mehr. Verlass dich nicht auf materielle Dinge. Gut, wir haben hier ja in unseren Breiten wahrscheinlich kein solches Erdbeben zu befürchten, aber Erschütterungen im Leben können ja auch auf ganz andere Weise kommen. Da kann der Besuch beim Arzt bei einer Routineuntersuchung sein und dann heißt es aber, Herr so und so, bei Ihnen, was ich da sehe, das gefällt mir aber gar nicht. Und auf einmal bricht eine Welt zusammen. Wir kennen das aus eigener Erfahrung von solchen, mit denen wir leben. Das sind Dinge, oder auf einmal bricht das gesamte Finanzwesen zusammen. Das sind auch Erschütterungen. Oder die Firma speckt ab und man steht auf der Straße. Gut, wir haben noch gewisse Netze, die das auffangen mit Arbeitslosen und dieses und jenes und Hartz IV oder was weiß ich. Das sind die Dinge, die es hier noch gibt, aber in Haiti gibt es nichts von der Art. Keine Altersversorgung, keine Arbeitslosenversicherung, gar nichts in der Art. Keine Krankenversorgung, keine Versicherung, versorgen schon, aber keine Versicherung. Alles muss bezahlt werden. Und auf einmal steht man vor dem Nichts. Da fragt man sich, was hält Menschen? Und das Wunderbare war, was wir gesehen haben, was auch in der PowerPoint vielleicht nicht so zum Ausdruck gekommen ist. In den ersten Nächten, da haben sich die Christen zusammengefunden, haben die ganze Nacht durch gesungen. Schlafen konnten sie ja sowieso nicht. Haben gebetet. Am ersten Sonntag, 5 Tage nach dem Beben, riesige Gottesdienste auf den freien Plätzen, wo sie gelebt haben, dann eben, oder wo sie hingegangen sind, haben sie Gottesdienst gefeiert und Gott gedankt. Nicht jetzt, dass sie sich gefreut haben, dass sowas passiert ist, aber sie haben, wenn Gott ein solcher Gott ist, mit solcher Macht, der so etwas machen kann, und wir haben ihn ja erlebt, dass er unser Leben in seine Hand genommen hat, dann können wir ihm auch vertrauen, dass er uns weiter hindurch und weiterführt. Ich habe in der Zeit an einige Verse gedacht, die ich habe anlässlich 2007 habe ich in dem anlässlich des Paul-Gerhardt-Jahres habe ich mal angefangen, versucht meine graue Materie da oben ein bisschen wieder durchzuschütteln und Verse von Paul Gerhardt auswendig zu lernen, weil mir das einfach gut gefällt. Übrigens, man kann schon sagen, kleiner Tipp, also das ist A, gute Theologie und B, Seelsorge. Und wenn man vor so einem Erlebnis steht und da kamen mir diese Verse aus dem Lied »Die güldene Sonne« in den Sinn, zwei Verse daraus, heißt es, menschliches Wesen, was ist's gewesen? In einer Stunde geht es zugrunde. Und das war in Haiti, in Sekunden geht es zugrunde. Sobald das Lüftlein des Todes dreinbläst, dann ist alles weg. Alles in allem muss brechen und fallen, Himmel und Erde, die müssen einst werden, was sie vor ihrer Erschaffung gewesen ist. Dann heißt es aber, und das ist das Wichtige, was danach kommt, alles vergeht, Gott aber steht, ohne alles wanken. Seine Gedanken, sein Wort und Wille hat ewigen Stand. Sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden. Heilen im Herzen, die tödlichen Schmerzen machen uns zeitlich und ewig gesund. Das war das Unerschütterliche, was eben ungefähr kann man sagen, 30% der Haitianer persönlich darüber, nicht nur wissen sie das, sondern sie haben es erfahren. Das Wunderbare ist auf der anderen Seite, dass man in Haiti sagen kann, dass jeder in Haiti, also jeder, es gibt bestimmt einige, die nicht, aber man kann sagen, im Allgemeinen jeder das Evangelium gehört hat. Er weiß, dass Gott seinen Sohn geschickt hat. Er weiß, dass man Jesus Christus sein Vertrauen schenken muss, dass man ihn persönlich annimmt. Das wissen sie. Und das war eben auch der große Unterschied. Nach dem Erdbeben, da hat man Leute aus den Trümmern gezogen. Das erste war nicht der Ruf, bringt mich in ein Krankenhaus, sondern bringt mich zu einem Pastor. Und dann haben auch in einer unserer Gemeinden haben sie einen Gottesdienst am Abend einfach eingeladen, auf einem freien Gelände, also nicht in Gebäuden. Und da kamen Leute wochenlang und über 1700 Menschen haben sich neu entschieden für Jesus Christus. 1500 sind in der Gemeinde dann in den Glaubensgrundkurs eingestiegen und werden dort weiter betreut von Menschen, die das Wort Gottes kennen und sie weiterführen können. Und das Wunderbare ist, dass man sagen kann, wir hatten ja auch dann hier von Deutschland gehört, jemand schrieb, stimmt denn das eigentlich in Haiti? Es sind eigentlich ja nur die Ungläubigen ums Leben gekommen, die Gläubigen sind bewahrt worden. Da habe ich gesagt, das ist völliger Unsinn. Unter den 240.000, die umgekommen sind, waren 80.000 Christen, die Jesus Christus persönlich kannten. Das ist ungefähr die Statistik, die wir in Haiti haben. Ein Drittel der Bevölkerung. Ja, was ist denn jetzt mit denen? Da konnte man ganz deutlich sagen, in Haiti ist kein Christ umgekommen im Erdbeben. Das hat physisches Leben hat er vielleicht verloren. Aber er ist nicht verloren gegangen. Viele hat Gott gerettet und bewahrt. Manchmal ohne Bein, ohne Arm, ohne Angehörige. Das stimmt. Aber diejenigen, die gestorben sind im Erdbeben, die sind ja auch nicht verloren. Und dieses unerschütterliche Erbe, diesen festen Halt, das, was uns nicht genommen werden kann, dieser Grund, auf dem dieser Fels, auf dem unser Haus gegründet ist, das Lebenshaus gegründet ist, das war das Wunderbare, was wir jedem sagen konnten. Und das hat auch unsere haitianischen Geschwister eben durchgetragen in all dem Leid. Die Frage ist, und die wollen wir uns auch stellen, wenn Erschütterungen in unserem Leben kommen, egal welche Art, haben wir diesen festen Halt gefunden, der uns durchträgt, egal wie stark die Erschütterung ist. Der Herr segne euch.